Titus ist ein Mitarbeiter des Apostels Paulus gewesen, ist auf der Insel Kreta im Mittelmeer zurückgelassen worden, um dort die Menschen zu begleiten, die zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen waren. Es sind dort Kreise von Gläubigen, die brauchen Wegweisung, die brauchen Hilfe. Und nun soll Titus helfen, dass verantwortliche Brüder zu Hirten bestimmt werden, die die anderen betreuen können. Das war in jener Zeit eine sehr einfache Angelegenheit und nicht so kompliziert, wie es heute manchmal gemacht wird. Da konnte schon ein junger Gläubiger in einem Kreis von jüngeren Gläubigen Verantwortung übernehmen, solange er sich als Vorbild auswies, dass er innerlich im Glauben schon ein Stück gewachsen war und ein Vorbild sein konnte für die anderen. Denn es gab damals Reichgottesarbeiter, die hin und her kursierten, in den Gemeinden immer wieder aufkreuzten, um dann nicht nur den Geschwistern in den Gemeinden, sondern auch diesen Brüdern weiterzuhelfen. Damals ist man nicht in eine Schule gegangen, um Pastor zu werden, sondern Menschen in den Gemeinden haben Verantwortung übernommen, nachdem sie schon bereits freiwillig gedient hatten, dort Hand angelegt hatten, wo es etwas zu tun und zu sagen gab. Solche wurden dann erkannt als fähig, anderen den Weg zu zeigen und wurden dann einfach in die Verantwortung hineingenommen. Titus soll dafür sorgen, dass es in jedem Kreis von Gläubigen nach Möglichkeit solche Leitung, solche Führung gibt. Er bekommt hier Anweisungen von seinem Chef, dem Apostel Paulus, wie er das machen kann, was für Leute das sein sollten, die in die Verantwortung hineingezogen würden. Wir beginnen wieder zu lesen mit Vers 6. Ich greife noch einmal einiges auf. Wir waren schon weitergekommen am Mittwochabend, aber ich möchte noch einiges aufgreifen und dann weitergehen. In den Versen 6 bis 16 in Kapitel 1 erhält Titus also Richtlinien für seinen Auftrag, Älteste einzusetzen. In den Versen 6 bis Anfang Vers 13 bekommt er Richtlinien, die besonders auf die Ältesten passen. Und ab Vers 13 bis Ende des Kapitels sind es dann eher Richtlinien, die ihn selbst, ihn persönlich angehen. Also in Vers 6 lesen wir: Wenn einer unbescholten ist, Mann einer Frau, Kinder hat, die treu sind und nicht unter Anklage stehen, wegen Liederlichkeit oder weil sie sich nicht unterordnen, denn es hat der Aufseher als Haushalter Gottes, unbescholten zu sein. In Vers 5 lasen wir, dass Titus den Auftrag bekommen hatte, Älteste einzusetzen. Und nun kommen die Richtlinien. Und sie beginnen mit einem Wörtchen wenn, das heißt, diese Richtlinien sind die Bedingung für die Aufgabe in Vers 5. Nur unter der Voraussetzung, dass es solche gibt, die diese Voraussetzungen erfüllen könnten, wird der Auftrag wahrgenommen. Hat es in einem Kreis von Gläubigen nicht solche Männer, dann kann Titus natürlich nicht Älteste einsetzen. Dann dürfen die Gläubigen gegenseitig sich erbauen, aber sie haben keine besondere Führung. Also diese Richtlinien sind die Bedingung für den Auftrag. Und weiter, diese Bedingungen werden zusammengefasst in einem Wort, unbescholten. Wenn einer unbescholten ist, dann darf er Ältester werden. Sodann wird uns der Ort gegeben, wo er in besonderer Weise sich zu bewähren hat, wo zum Ausdruck kommt, dass er unbescholten ist. Und dieser Ort ist die Familie. Paulus legt im Titusbrief großen Wert auf Familienleben. Gott hat die Familie geschaffen. Sie ist der Kern der ganzen menschlichen Gesellschaft. Und sie ist das Modell für das Gemeindeleben. Hat es einen gläubigen Ehemann und Vater, dann kann er in Frage kommen als Ältester, wenn er in diesem Bereich sich bewährt hat, dort, wo er in der Gemeinde diese selbe Qualifikation haben muss. Wenn er in der Gemeinde unbescholten sein soll, dann muss er sich in der Familie bewährt haben. Und davon haben wir eben gelesen. In Vers 7 wiederholt Paulus diese Qualifikation unbescholten. Er soll sich in der Familie bewähren, weil ein Aufseher unbescholten sein soll. Also noch einmal, wenn er dort als Ältester gelten soll, dann muss er in der Familie also diese Voraussetzung erfüllt haben. Dann könnten wir einen Doppelpunkt setzen. Unbescholten zu sein, Doppelpunkt. Das heißt, was jetzt folgt, dürfte die Erklärung sein für das, was unbescholten heißt, was es heißt, unbescholten zu sein. Paulus führt das jetzt näher aus. Wann ist jemand unbescholten und kann also die Voraussetzung für die Ältestenschaft erfüllen? Wenn einiges fehlt, im Rest von Vers 7 wird das genannt, und dann mit Vers 8 und 9, wenn etwas nicht fehlt, wenn etwas vorhanden ist, was soll nicht da sein? Was darf bei einem Ältesten nicht vorhanden sein? Nun, er darf nicht selbstgefällig sein, sich selbst im Mittelpunkt sehen. Er soll fähig sein, sich andere anzunehmen. Ein Hirte kann nicht den ganzen Tag auf sich selbst eingestellt sein. Er hat eine Arbeit zu tun, und zwar an Schafen. Und ein Gemeindehirt hat seine Gedanken bei der Herde zu haben und kann sich nicht den ganzen Tag mit sich selbst beschäftigen. Wer da schwach ist und kreist immer um sich, der ist nicht qualifiziert. Das würde sich dann auch in der Familie bald bemerkbar machen, wenn er nicht imstande ist, sich seiner Frau, seiner Kinder anzunehmen in richter Weise. Also Hirten müssen fähig sein, sich andere anzunehmen. Er darf nicht schnell zum Zorn sein. Der Zorn ist etwas, das vorkommen darf und soll. Soll, sagt Paulus im Epheserbrief. Das heißt, ein Mann, der einen Sinn für Gerechtigkeit hat, muss einmal zornig werden über schlechte, böse Zustände. Aber, da schreibt der Apostel Paulus den Ephesern im selben Text, solch ein Zorn darf nicht zu lange andauern. Denn keiner von uns ist fähig, zu lange zornig zu sein, ohne dann auch zu sündigen. Wir könnten sehr schnell die Sache mit der Person verwechseln, und das wäre bedauerlich. Hier betont er etwas anderes. Hier sagt er nicht zornmütig, das heißt nicht schnell zum Zorn oder gewohnt zornig zu werden. Es gibt Menschen, die sind sehr ungeduldig, sie sind sehr impulsiv. Aber auch impulsive Leute können lernen, lange zu warten mit ihren Gefühlen. Man soll sie beherrschen können. Man soll sich selbst beherrschen können, bevor man über andere, anderen den Weg zeigen will. Nicht dem Wein hingegeben. Damals war der Wein stark verdünnt. Man hat ihn mit Wasser reichlich verdünnt, dann wiederum schmackhaft gemacht, manchmal mit Gewürz und so weiter. Der billige Posca-Wein, der war sowieso nicht reich an Alkohol, sodass man in jener Zeit lange beim Wein sitzen musste, um benebelt zu werden, um berauscht zu werden. So war das eine zweifache Sünde für einen solchen Menschen. Erstens einmal war er dem Alkohol hingegeben, er suchte den Rausch, und zweitens hat er viel zu viel Zeit dabei verschwendet. Es brauchte viel zu lange, um diesen Genuss zu genießen, diesen Genuss zu haben. Also dafür hat ein Hirte nicht Zeit. Nicht, dass er nicht die Schöpfung des Herrn genießen dürfte. Ich weiß nicht, wie hier darüber gedacht wird. Die Meinungen gehen auseinander. Aber in jener Zeit hat man nicht ganz den Alkohol gemieden, sodass Paulus hier es für nötig hält, zu sagen, nicht dem Wein hingegeben. Aber das ist nur ein Beispiel davon, dass man keinem der Schöpfungen Gottes hingegeben sein sollte, wie wenn das das Letzte, das A und O wäre. Nein, unsere Gedanken sollten beim Schöpfer sein und nicht bei seinen Gaben zuerst. Das musste der Prophet Habakuk lernen und hat es gelernt. Wenn der Stall leer ist, wenn die Feigenbäume nichts bringen, wenn im Garten und auf dem Feld nichts ist, so will ich mich dennoch freuen, so ungefähr, so will ich mich dennoch freuen in Jahwe, meinem Gott. Habe ich den Schöpfer, dann habe ich alles, was ich brauche. Ein Psychologe, ein Psychotherapeut, ein Gläubiger in den Vereinigten Staaten hat gesagt, wir brauchen nur zweierlei, Gott und was er gibt. Und dann haben wir genug. Dann können wir mit David sagen, Jahwe ist mein Hirte, ich habe keinen Mangel. Mangel definiert Jahwe, Gott, der Gott Israels. Wenn wir ihn haben, dann brauchen wir zunächst nichts zu haben. Aber wenn er es will, dass wir in dieser Welt noch weiterleben, dann wird er uns schon etwas geben müssen. Und das wird er auch tun. Er kann am Leben erhalten, die, die er hier leben lassen will. Und er wird es auch tun zur rechten Zeit. Kein Schläger. Nun kommt das heute nicht so schnell vor, dass man mit der Faust loslegt. Es gab Zeiten und gibt immer noch Zeiten und Gegenden, wo das der Fall ist. Da sind Männer sehr schnell mit dem Arm, können sich selbst nicht beherrschen. Das soll nicht bei einem vorkommen, der andere betreuen will. Er muss ihr Leben suchen, nicht ihren Schaden. Ein Hirte muss zweierlei tun können. Er muss Speise geben können und er muss schützen können. Das sind die zwei Kardinalaufgaben eines Hirten. Auf diese zwei Weisen erhält er die Herde, wird sie am Leben erhalten. Wenn sie Zufuhr von Lebensmitteln hat, von dem, was zum Leben dient, die Zufuhr, und wenn sie geschützt wird vor Wegnahme von Leben. Es muss also Mittel zum Leben zugeführt werden, sodass Speise da ist. Und es muss geschützt werden vor Wegnahme, vor Schaden, vor Wegnahme von Leben. Das sind die zwei wichtigen Elemente. Dieses tut der Hirte unter persönlichem Engagement, unter persönlichem Einsatz, indem er die Herde begleitet, ja sogar ihr vorangeht. Der Hirte soll er nicht schnell schädigen wollen, nicht kritisieren, nicht mit Worten losschlagen, sondern er soll einmal zunächst zuhören können und heilsam wirken. Man sollte sich nicht fürchten in seiner Gegenwart. Seine Gegenwart sollte wohltuend sein. Weiter nicht einer, der auf schandbaren Gewinn aus ist. Er darf die Werte nicht verwechseln. Irdische Werte mit himmlischen Werten. Er muss seine Prioritäten recht geordnet haben. Er muss wissen, dass Ewigkeitswerte zu stellen sind. Und das muss in seinem Leben klar sein. Sonst wird er anderen nicht helfen können auf dem Weg zum Leben und in die Gegenwart Gottes. Das ist sehr kurz gesagt, aber das sind Gedanken, über die es sich lohnt, für jeden von uns weiter darüber nachzudenken. Solches soll also fehlen, und jetzt mit Vers 8 beginnt eine Liste von dem, was nicht fehlen darf, sondern was soll bei einem künftigen Hirten schon vorhanden sein? Nun, er soll gastfrei sein, das ist klar, wer für andere da ist, wer ihnen Speise geben muss, der muss bereit sein, dass andere in sein Leben hineinkommen. Natürlich schließt das auch die Gastfreundschaft zu Hause ein. Und das setzt voraus, dass er eine Frau hat, die auch bereit ist, Gäste aufzunehmen. In jener Zeit hat es nicht so häufig Gasthäuser und Hotels, wo man absteigen kann. So ist es also umso notwendiger, dass Gläubige hier bereit sind, die Fremden aufzunehmen. Damals hat man auch viel gereist. Auch Christen sind oft unterwegs gewesen aus verschiedenen Gründen und waren dann oft auf die Gastfreundschaft von Mitchristen angewiesen. Da soll ein Hirte in einer Gemeinde bereit sein, ebenfalls an dieser Stelle voranzugehen. Aber Gastfreundschaft, scheint mir, beginnt nicht dort, sondern im persönlichen Leben, wo man bereit ist, Zeit zu nehmen für andere. Man öffnet sein Leben für andere. Sie dürfen reinkommen. Ich habe Platz und Zeit für dich. Du hast einen Platz in meinem Herzen und ich habe Zeit für dich. Wenn das der Fall ist, dann wird Gastfreundschaft im Hause kein großes Problem sein. Gastfrei, ein Freund des Guten. Und was gut ist, das bestimmt Gott. Und da wird ein Hirte fleißig sein wollen, das Wort Gottes zu studieren, um jetzt festzustellen, was ist in Gottes Augen richtig, was ist dort gerecht und gut. Und dann soll er ganz, von ganzem Herzen ein Freund von diesem sein, weil er ein Freund Gottes ist. Gesunden Sinnes. Der Begriff gesund wird gern von Paulus gebraucht, nicht nur im Titusbrief. Paulus legt Wert darauf, dass man geistlich gesund ist. Geistlich gesund ist man, wenn man an zwei Stellen gesund ist. Wenn der Glaube gesund ist und wenn die Liebe gesund ist. Aber eine Voraussetzung für diese beiden ist ein gesunder Sinn. Das heißt, das Denken muss gesund sein. Denn der Glaube hat es mit Denkendem, mit Gedachten zu tun. Man glaubt Kunde. Man glaubt Information. Und Information wird mittels Hirn, mittels Kopf aufgenommen. Man glaubt nicht im Gegensatz zum Kopf mit dem Herzen oder im Gegensatz zum Herzen mit dem Kopf. In der Bibel sind Kopf und Herz eins und dasselbe. Der Kopf ist im Herzen und das Herz ist im Kopf. Das Herz ist einfach der Geist des Menschen, der auswechselnd Seele, Geist, innerer Mensch oder Herz genannt werden kann. Diese vier Bezeichnungen können auswechselnd für dieselbe geistige Person gebraucht werden. Und diese Person hat geistige, das heißt Denkfähigkeiten. Eine Person kann denken, empfinden und entscheiden. Und das Denken ist gleichsam der Schaltpult, dort wo die Informationen einfließen und von dort aus wird dann der ganze innere Mensch beeinflusst. Da geht es in die Empfindungen hinein und auch in die Entscheidungen hinein. Mit anderen Worten, genau dort, wo wir es mit Gott zu tun haben, wo wir Evangelium aufnehmen, Gott hat es vorgezogen, mittels Wort mit dem Menschen in Verbindung zu treten. Mittels Wort tritt er mit uns in Verbindung. Und dieses Wort trifft auf unser Ohr, das Tor zum Denken. Und dort sofort muss keine Krankheit vorhanden sein, sonst sind wir verschlossen, sonst können wir nicht, sind wir nicht fähig, es mit Gott zu tun zu haben. Gesunden Sinnes. Er muss also von Anfang an bereit sein und fähig sein, richtig zu denken. Dazu gehört übrigens, dass man kindlich ist, dass man demütig ist, nicht sich selbst in den Vordergrund stellt. Dann ist man unfähig aufzunehmen. Ich habe nicht die Zeit, das auszuführen, aber beobachten Sie mal. Menschen, die viel von sich halten, kommen immer wieder in die Irre, was Überlegungen betrifft. Man muss nüchtern sein, objektiv sein, einmal ruhig die Tatsachen im Raum stehen lassen und sich einmal fragen, was steht denn dort geschrieben, was hat jemand gesagt und so weiter. Denn wenn man selbstsüchtig ist, dann spielt das immer hinein. Und dann ist es wie ein Löffel, der immer alles durcheinander bringen will. Gesunden Sinnes beten wir darum, dass wir gesund denken. Christen sollten die denkfähigsten Menschen auf der Welt sein. Denn sie haben die klarste Botschaft, die klarste Information, die Licht ist. Wir haben es mit Licht zu tun. Und wir sollten Lichter in dieser dunklen Welt sein. Das Schulwesen ist in starkem Maßen von Christen ausgegangen. Heute ist es abgekoppelt, leider. Christen sollten gesunden Sinnes sein und der Hirte sollte hier vorangehen. Gesunden Sinnes, gerecht. Gerecht ist das Wesen nach einem Maßstab ausgerichtet. Heilig ist die Kehrseite derselben Münze. Heilig hat es mit der Beziehung zu tun. Gott zugeordnet, man ist heilig, wenn man Gott zugeordnet ist, für ihn da, sein eigen ist und das anerkennt und im selben Zeichen von dem abgewendet ist, wovon Gott sich abwendet. Mit anderen Worten, heilig heißt dann auch rein zu sein. Gerecht, nach einem Maßstab, gerade, gerecht, richtig, heilig, Gott, das ist eher personorientiert, Gott zugetan, von der Sünde Abstand nehmend. Einer, der sich selbst beherrscht. Selbstbeherrschung gehört ja auch zur Tugend des Geistes, zur Frucht des Geistes. Einer, der sich an das Wort hält. Und da waren wir Mittwochabend stehen geblieben. In den Versen 7 und 8 haben wir also einige allgemeine Richtlinien, die besonders den Charakter betreffen. Jetzt kommt Paulus schon in die Nähe der anderen Voraussetzung, nämlich der Begabung. Hier berührt er die Fähigkeit zum Lehren, zum Dienen. Denn ein Hirte, ein Ältester in der Gemeinde, hat vornehmlich die Aufgabe, das Wort zu ergreifen und der Gemeinde Brot des Lebens zu geben. Und in dieser Verbindung sagt Paulus zu Titus, du sollst solche Männer erwählen, die das Wort in ihrem Leben, die dem Wort eine Prioritätsstellung eingeräumt haben. Und die es schon zur Gewohnheit gemacht haben, sich immer nach dem Wort auszurichten. Leider ist dieses nicht mehr eine Selbstverständlichkeit, oder anders sollte ich sagen, es ist eine zu große Selbstverständlichkeit geworden. Das heißt, ich merke immer wieder in Gemeinden, die evangelikal und sogenannt bibeltreu sind, dass sie sich darauf verlassen, dass man einmal gefragt hatte, was sagt die Bibel, und jetzt wird das einfach so für selbstverständlich genommen, wir sind eben bibeltreu. Ja? Anstatt, dass man Tag für Tag immer neu fragt, was hat Gott gesagt? Denn so treu und so gerade sind wir nun auch nicht. Keiner von uns ist so treu und so tüchtig und so fleißig, dass er nie von dem Wege abkommen könnte, von dem, den er gelernt hat, den seine Lehrer ihm beibrachten und so weiter. Jeder von uns kann hier und da abweichen und wir müssen immer wieder fragen, was hat denn Gott eigentlich gesagt? Ich muss das selbst immer wieder und ich muss dann hier und da meine Meinung ändern. Manchmal etwas radikal und das kann schmerzen, das kann demütigen, aber das ist nur gut so. Denn wir wollen ja den Willen Gottes tun. Wir wollen die Antwort auf das Gebet des Paulus erleben, das er den Kolossern weitergibt. Erfüllt, darum bitten wir, dass ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens. Und dazu gehört, dass wir fragen, immer wieder fragen, was sagt das Wort Gottes? Steht es wirklich so geschrieben? Und was steht nicht so geschrieben? Ich stelle manchmal fest, dass wir gewisse Dinge für selbstverständlich nehmen. Ja, das haben wir so gelernt. Und dann mit einmal lese ich es noch einmal. Moment mal, so war es nun auch nicht. Ja? Und dann bekommt man, wenn man neu fragt, neue Einsichten. Das ist erfreulich, das ist wohltuend. Das ist erquickend, wenn man etwas Neues bekommt vom Wort Gottes. Der sich an das Wort hält und dieses Wort, und jetzt kommt wieder dieses Wort, das ich mir treu übersetzt habe. Normalerweise wird es vielleicht, ich weiß nicht ob normal, vielleicht meistens, soll ich so sagen, mit gläubig oder glaubend übersetzt. Pistis ist der Glaube, aber hier haben wir es als Adjektiv. Vorhin war die Frage in Vers 6, ob die Kinder gläubig sein sollten oder nur treu dem Evangelium, das die Eltern vertreten. Ich denke, das Zweite ist die Voraussetzung, das Erfordernis, denn in 1. Timotheus 3 fordert Paulus das Gläubigsein von Kindern von Ältesten nicht bei Timotheus. Und sicherlich wollte Paulus konsequent sein. Da das Wort nicht mit gläubig übersetzt werden muss, liegt es dann eher näher, es mit treu zu übersetzen. Es kann also und wird auch oft und muss auch oft mit treu übersetzt werden. Hier auf jeden Fall können wir es nicht mit gläubig übersetzen. Denn das Wort selbst ist ja nicht gläubig, sondern ihm wird Glauben geschenkt. Wir sollen gläubig sein an das Wort, aber hier steht dieses Wort. Und wollten wir jetzt darauf bestehen, dass das Wort mit gläubig übersetzt werden müsste, zum Beispiel in Vers 6, dann würden wir hier schief gehen. Wir merken also, das geht nicht und es gibt noch andere Beispiele. Aber wir können treu übersetzen. Auch das fällt manchmal etwas schwer. Wie kann ein Wort treu sein? Treu ist ja eine Eigenschaft einer Person. Nun, jetzt können wir uns fragen, haben wir uns es beim Wort Gottes nicht mit einer Person zu tun? Ist das Wort nicht das Wort einer Person, und zwar einer Gottesperson? Und sagt dieses Wort etwas anderes, als was dieser Gott am Sagen ist? Er ist treu mit seinem Wort. Er wird sein Wort einhalten und einlösen, wo er Versprechen gegeben hat. Und genauso ist es mit der Bibel. Sie lässt uns nie im Stich. Naheliegend ist dann der Gedanke der Zuverlässigkeit. Das Wort ist zuverlässig, man kann sich darauf verlassen. Es wird uns immer treu bleiben, in jeder Lage. Es wird nie versagen. Verlassen wir uns darauf, dann wird es uns treu bleiben. Es wird uns Trost spenden. Es wird uns den Weg zeigen. Es wird uns Licht sein auf dem dunklen Pfad und so weiter und so weiter. Es ist treu. Ein schönes Adjektiv für biblisches Wort. Der sich an das Wort hält, das für die Lehre zwecks Belehrung auf diesem Gebiet treu ist. Titus, wenn du lehren willst und wenn die Brüder in den Gemeinden Anweisung geben wollen, den Geschwistern in den Gemeinden, dann sollten sie Wort Gottes zur Hand nehmen. Denn da ist zuverlässige, treue Wegweisung. Das sollst du ihnen sagen. Und wenn du einen solchen findest, da kannst du dich fragen, ob er als Ältester in Frage käme, wenn die anderen Voraussetzungen vorhanden waren. Also, der sich an das Wort hält, das für die Lehre treu ist. Und jetzt gibt Paulus den Grund an, weshalb diese Voraussetzung so wichtig ist. Und zwar einen zweifachen Grund kann man nennen. Erstens, wegen der Aufgabe selbst, Aufgabe es fordert, damit er in der gesunden Lehre aufrufen und Zuspruch geben kann und auch die Widersprechenden zurechtweisen kann. In seiner Aufgabe wird er also lehren müssen, er wird aufrufen wollen und wenn jemand dann widerspricht, wird er Antwort finden müssen. Nun muss man nicht zanken, man darf nicht streiten. Das schreibt Paulus an Timotheus, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten im falschen Sinne. Er soll für den Herrn streiten, ja, wie ein Soldat, aber nicht zänkisch streiten. Da muss man wissen, wie lange man zu reden hat. Manchmal muss man einfach aufhören und davongehen. Man kann solche Leute ruhig stehen lassen, man muss sich nicht weiter mit ihnen unterhalten. Wenn man merkt, die Tür ist zu, es wird nichts mehr aufgenommen. Mir ist eine große Hilfe geworden im Miteinander mit anderen Menschen. Das Modell der offenen Tür. Solange und dort, wo Gott eine offene Tür schenkt, da kann ich dienen, vielleicht etwas sagen. Aber merke ich, dass die Tür zugeht, dann weiß ich, jetzt ist angekündigt, zu schweigen. Und der Herr tut Türen auf. Das lernen wir doch in der Bibel. Der Herr ist es, der Türen auftut. Er tat der Lydia die Tür auf. Er tut in Ephesus die Tür für Paulus auf, auch wenn Widerwärtigkeiten da sind. Er findet immer wieder Menschen, bei denen es eine offene Tür gibt. Manchmal ist die Tür aber nur kurze Zeit auf. Ja. Ich treffe jemanden und fange an, ein Gespräch mit ihm an. Und wenn das Thema mit einmal doch zu warm für ihn wird, dann kann es sein, dass die Tür zugeht. Manchmal ist nur eins, ist die Tür nur so lange auf, wie ein Satz gesagt wird. Und dann merke ich, jetzt geht sie zu. Gut, dann geht sie zu. Ich muss das respektieren. Die Achtung vor dem anderen Menschen, als im Bilde Gottes geschaffen, und die Liebe zu ihm verlangt es, dass ich ihn nicht totschlage mit Argumenten. Das habe ich auch lernen müssen. Der Herr tut Türen auf. Das geschieht hauptsächlich nicht in den Gefühlen, sondern im Denken. Der Heilige Geist führt in unserem Denken. Und mir wird dann klar, hier habe ich doch ein Wort zu sagen. Die Situation verlangt es. Hier widerspricht jemand und andere sind im Raum und hier muss die Wahrheit gesagt werden. Ja? Es gibt solche Situationen. Paulus scheint eine solche Situation vor Augen zu haben, wo Titus bzw. ein Ältester im Ort in Gegenwart von anderen ist, möglicherweise in einer Versammlung, im Gottesdienst oder in irgendeiner Versammlung, wo Gottes Wort verkündet wird, und da widerspricht jemand vielleicht. Wir müssen jetzt bedenken, dass in jenen Zeiten man nicht immer so höflich war wie heute. Das heißt, höflich jetzt in Anführungsstrichen, denn das war in jener Zeit nicht unhöflich. Aber für unsere Begriffe wird das vielleicht manchmal unhöflich sein. Wir sitzen also sehr schmuck und still und hören zu, wenn jemand spricht. Die Schweizer tun das besonders. Die Deutschen sind dann schon mal schneller, besonders in einem etwas gelockerten, in einer gelockerteren Atmosphäre etwas zu sagen. Das habe ich bei den Studenten gemerkt, das habe ich auch sonst wo gemerkt, wenn ein Seminar da ist. Während ich in der Schweiz habe lernen müssen, dass da lange nichts kommt. Die hören einfach mal zu. Und da ist es schwierig, manchmal ins Gespräch zu kommen. Nun, auf jeden Fall, wir hören, glaube ich, noch länger zu als in jenen Zeiten. Ein Beispiel. Es war Usus, das heißt üblich, in Jerusalem, dass an jedem Schabbat einer der Gelehrten, der Rabbiner, vielleicht des Hohen Rates, am Schabbat eine Rede hielt an irgendeinem Platz am Tempel, wo Leute sich versammelten. Während seiner Rede war es nicht unanständig für jemand in der Versammlung, in der Menge, etwas zu sagen, vielleicht einzuwenden oder eine Frage zu stellen oder eine Bemerkung zu machen. Das war eine Art Beginn eines Gespräches. Natürlich konnte sich nicht jeder leisten, einen Rabbiner zu unterbrechen. Ja? Da musste man schon selbst etwas in der Tora zu Hause sein, das heißt im Gesetz, im Wort Gottes. Aber das durfte man tun. Und ich würde mich eigentlich freuen, wenn das unter Gläubigen auch so geschehen könnte. Gestern Abend habe ich es erlebt. Ja? Da hat ein Bruder, war so frei, einfach mal etwas zu sagen. Und das genieße ich dann. Dürfen Sie heute Abend übrigens auch machen. Ja. Ich weiß nicht, ob da eine Sitte durchbrochen wird, Bruder. Auf jeden Fall, in so einer Atmosphäre, in so einer Situation, wo jemand dann auch einmal widersprechen konnte, da galt es dann als Lehrer des Wortes Gottes, das richtige Wort in rechter Weise zu sagen. Jemand, der imstand ist, dem Widersprechenden ein Wort zu sagen, sodass die Wahrheit bewahrt bleibt, geschützt ist vor anderen, die irregeführt werden könnten, die unsicher werden könnten. Und dazu muss man im Wort zu Hause sein, gegründet sein. Ich hatte vor jetzt schon einigen Monaten vielleicht ein sehr intensives und ernstes Gespräch mit einem Ältesten in einer Gemeinde, wo ich mal tätig war. Er hatte mich besucht, wollte mich einfach mal so aufsuchen. Und er hatte keine leichte Situation, war auch selbst etwas gefährdet. Und ich sagte zu ihm, Bruder, du musst im Wort Gottes zu Hause sein. Du musst zu Hause sein in deiner Bibel. Wissen Sie, was er sagte? Du überforderst mich. Und ich konnte es fast nicht glauben, dass sowas kommen sollte. Ein Ältester in der Gemeinde fühlt sich überfordert, wenn man ihm nahelegt, er sollte zu Hause sein im Worte Gottes. Ich weiß, was er denkt. Aber er denkt verkehrt. Diese Ermahnung ist immer am Platz, egal wie viel wir wissen oder wie wenig wir wissen. Ich muss nicht so viel wissen wie der Eruierte, das heißt der Gelehrte, aber ich darf es mir sagen lassen. Ich sollte mehr noch im Wort zu Hause sein. Warum nicht? Ja, warum nicht? Und nun bedenken wir, dass ein Ältester in der Gemeinde nur ein Beispiel ist für uns alle. Das Wort geht über den Ältesten hinaus, an jeden von uns. Was Paulus hier sagt, gilt Titus, gilt dem Gemeindeältesten, gilt jedem Christen mit der Zeit. Jeder von uns soll sich an das Wort halten, damit er imstande ist, an seiner Stelle Antwort zu geben, wo das Not am Mann ist. Wir gehen weiter, kommen zum zweiten Grund, weshalb ein Ältester, ja, jeder, der dem Herrn dienen will, sich an das Wort halten soll. Wegen der Menschen, denen wir dienen. Wegen der Menschen um uns her. Nun sagt Paulus nicht genau, welche in der Gemeinde sind und welche nicht. Die Grenze ist hier fließend, weil wir nicht immer wissen, mit wem wir es zu tun haben. Es kommen Fremde in die Gemeinde hinein, das gestattet Paulus auch. Wir wissen nicht immer, mit wem wir es zu tun haben. Man kommt ins Gespräch, wie ich eben schildere, in jener Zeit etwas schneller. Und dann weiß man nicht immer, mit wem man zu tun hat. Egal, ob er Christ oder nicht Christ ist. Die können manchmal übrigens sehr ähnlich aussehen. Ja? Leider. Junge Christen sind ja noch nicht so gewachsen und sehen noch mehr aus wie Nichtchristen, trotz ihrer Wiedergeburt. Und es können Nichtchristen sein, die schon ein sehr frommes Leben geführt haben, auch in jener Zeit, trotz des Heidentums. Es gab sehr edle Menschen unter den Philosophischen dort. Die haben es sehr weit gebracht in der Moral. Die könnten zunächst einmal so aussehen wie ein Christ. Nur auf jeden Fall muss man bereit sein, dort das rechte Wort zu sagen. Es hat hier, Paulus teilt die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, an dieser Stelle auf in zwei Teile. Der erste Teil, den spricht er, oder um diese geht es in den Versen 10 bis Anfang 13. 10 bis Anfang 13, dies ist eine besondere Gruppe von Menschen, die eher in die Nähe von Irrlehrern zu bringen ist. Es hat hier solche, die andere belehren wollen und eher irreführen könnten. Sie werden gekennzeichnet in Vers 10. Denn es sind viele und sie sind solche, die sich nicht unterordnen, unnütze Schwätzer und Sinnirreleitende, Klammer auf, besonders die aus der Beschneidung, Klammer zu, denen man, Vers 11, den Mund schließen muss, die ganze Familien verkehren und schandbaren Gewinns halber lehren, was man nicht lehren sollte. In Vers 10 wird diese Gruppe gekennzeichnet. Drei Kennzeichen nennt Paulus. Menschen, die irreführen, sind zunächst Menschen, die sich nicht unterordnen. Menschen, die ihren eigenen Willen durchsetzen wollen, die selbst ihr Leben beherrschen wollen, selbst Herr sein wollen. Wir haben auf diesem Gebiet heute ein besonderes Problem. Mit zunehmender Freiheit, die Bevölkerung hat sich mehr und mehr Freiheiten herausgerungen, von der Regierung und so weiter, mit den Jahrzehnten haben wir sehr viel Freiheit in diesem Lande. Zum Teil musste das Gesetz etwas gebogen werden, damit das der Fall sein konnte. Aber die Bevölkerung war nicht zufrieden und ist immer noch nicht ganz zufrieden. Man will immer mehr Freiraum haben für seinen Willen. Und je mehr das geschieht, je mehr kommen wir in die Anarchie hinein, in das Chaos und in die Kollision von Interessen. Wenn das Leben nicht geordnet ist von übergeordneter Gesetzgebung, dann will jeder König sein, wie zur Richterzeit. Ja. Dann ist zwar Freiheit, na kein Zwang, aber dann ist jeder König und wir haben dann eine dauernde Kollision von Interessen. Der eine will dieses und der andere will das und dann kollidieren die Wünsche und Interessen. Menschen, die sich nicht beherrschen lassen wollen, die sich nicht unterordnen können, sind nicht fähig, andere zu führen. Sie führen irre. Denn sie verleiten dazu, dass ihre Jünger, das heißt die, die sie in ihren Einfluss ziehen, dass die ebenso werden, wie sie sind. Nämlich widerspenstig, selbstorientiert. Paulus sagt, solche Leute sind zu meiden. Er hat eine zweite Kennzeichnung, unnütze Schwätzer. Wenn wir das so hören, dann haben wir vielleicht unsere Kategorie, was für uns heute unnützes Geschwätz wäre. Vielleicht jemand, der über nichtige Themen spricht. Ich vermute, dass Paulus hier etwas ganz anderes meint. Dass er tatsächlich philosophisch reichhaltige Darbietungen an solche denken könnte oder solche, die sogar, wenn es Juden sind, er sagt, es sind auch jüdische Leute darunter, die dann behaupten, viel zu wissen aus dem Alten Testament und die dann gewisse Themen aufgreifen, die nebensächlich wären, was das Evangelium betrifft. Das alles nennt Paulus Geschwätz, und zwar unnützes Geschwätz. Es nützt nicht in unsere Beziehung zu Gott. Hier haben wir wieder die Frage, in welchem Sinne gut, in welchem Sinne nützlich, zu welchem Zweck nützlich. In Bezug auf das Ziel, das Gott mit uns Menschen hat, ist dieses unnützes Geschwätz. Es hilft nicht weiter. Und da muss man jede Lehre, die an uns herantritt, prüfen am Wort Gottes. Denn Paulus sagt, er hätte das Wort Gottes verkündet, alles was nützlich wäre. Apostelgeschichte 20. Das Wort Gottes ist nützlich, auch 2. Timotheus 3, Vers 16, zur Belehrung und so weiter. Unnütze Schwätzer und Sinnirrleitende oder das Denken Irreführende. Sie führen das Denken irre. Man denkt, das Falsche geht in die falsche Richtung. Er sagt dann auch etwas über die Zahl solcher Leute, und das ist sehr ernüchternd. Besonders wenn man gewohnt ist zu denken, ja, in jener apostolischen Zeit muss es sehr schön gewesen sein. Das muss Himmel auf Erde gewesen sein mit solchen Gemeinden, wo in kurzer Zeit das römische Imperium durchtränkt wurde vom Evangelium. Was müssen das nicht für wunderbare Christen gewesen sein, voll des Heiligen Geistes, Dynamik und so weiter. Ja. Da findet man allerlei Adjektive sehr schnell, um sie emporzuheben. Und dann wird man sehr ernüchtert, wenn man den Jakobusbrief liest, einer der ersten Briefe sogar, wenn man solches hier liest, wenn man den Korintherbrief liest, beide Korintherbriefe, den Galaterbrief, sagen Sie mir welchen Brief nicht, wo nicht Probleme aufgegriffen werden der damaligen Gemeinden. Das waren Menschen wie du und ich. Und wir sind Menschen wie sie. Und wir können genauso treu dem Herrn sein wie sie, und wir können genauso sündig sein, wie sie manchmal konnten. Und da werden wir uns immer wieder rufen lassen wollen vom Wort Gottes und vom Heiligen Geist zurück zu unserem Hirten. Besonders die aus der Beschneidung, sagt er noch hinzu, es waren viele überhaupt, und offenbar waren die meisten von ihnen aus dem Bereich, von dem man etwas Besseres hätte erwarten sollen. Und hier ist man bei einem Thema, das sehr aktuell ist. Wenn man jetzt den Vergleich herstellt, dann würde das heute die Kirche sein, nicht wahr? Und da ist, ob ich in der Schweiz bin oder in Deutschland, die Kirche führend geworden im Abfall von der Wahrheit Gottes. Und die schlimmste Opposition kann heute nicht von der Welt kommen, sondern von der Kirche. Schwere Opposition. Meine Frau dient einem Frauenkreis von feinen Frauen. Sie sind nicht alle Schwestern im Herrn. Einige haben sich bekehrt. Aber eine sehr treue Christin, die in unsere Gemeinde kam, wohnte dort. Und es lag ihrem Herzen, ihre Nachbarn zu gewinnen. Und dann hat man meine Frau eingeladen, dort Bibelarbeiten zu machen. Und das ist ein regelrechtes Seminar geworden. Sie nehmen sich sehr viel Zeit, um sich vorzubereiten. Und dann nimmt man sich dort Zeit an einem Mittwochmorgen, einmal im Monat vielleicht, von 9 bis 11, wird nicht die ganze Zeit gelehrt, zuerst etwas locker gesprochen und dann geht's in den Seminarteil, dann hat es vielleicht noch Fragen und so weiter. Die Frauen sind sehr emsig dabei. Und dann merkt man den Unterschied zwischen Dorffrauen und Stadtfrauen, wenigstens in unserer Gegend. Da ist noch ein Unterschied, trotz des Fernsehens. Diese Frauen sind manchmal überrascht über die Probleme, die ihre Kinder nach Hause bringen von der Schule, während eine Mutter in der Stadt keineswegs mehr erstaunt wäre. Ja. Die haben noch ein anderes Empfinden. Ihr Empfinden ist noch gesunder und sie sind manchmal schockiert über die Anschauungen, die nach Hause gebracht werden. Oder, wenn es noch Frauen sind, die irgendwie in der Kirche tätig sein wollen, weil sie fromm sind, und dann in irgendeinem Gremium sitzen und dann den Pfarrer reden hören, wie er da loslässt gegen die Wahrheit, was sie für Wahrheit halten, dann sind sie bedrückt. Dann bringen sie in einfältiger Weise diese Fragen in diesen Kreis und stellen die an meine Frau. Ja, sagt meine Frau, so ist das heute. Und dann kann sie Literatur weitergeben und etwas aufklären über die Wellen, die heute über uns rollen, der Verführung. Und sie hat schon manch einer Frau eine Hilfe sein können, besonders auch für die Religionslehrerin in der Schule, die manchmal fast am Ende sind und für die es auch schlimm wird. Denn allmählich wird es verboten, wirklich biblische Wahrheit zu geben. Von der Kirche. Paulus sagt, besonders die aus der Beschneidung, das heißt aus dem Volk Gottes, die sollten es besser wissen. Die haben die Wahrheit, aber sie haben sich gegen die Wahrheit aufgelehnt, ihr den Rücken gekehrt. Und dann sieht es schlimm aus in einem Volk, wenn die, die einmal die Wahrheit hatten, diese auf die Seite legen. Denen man den Mund schließen muss. Wie tut man das? Mit Sanftmut, mit Liebe, mit einer heiligen Harmonie von Liebe und Heiligkeit. Das ist gefragt, ja? Das will erbeten sein. Wir wollen Gott, unserem Gott, ähnlich sein. Wir wollen da die Evangelien lesen und lernen, wie Jesus Antwort gegeben hat. Nie lieblos und nie unheilig. Bei dem nie so viel Liebe war, dass sie unheilig wurde und dann nicht mehr den Namen Liebe verdiente. Bei dem es nie so heilig vorging oder zuging, dass er aufhörte, liebevoll zu sein und die Heiligkeit nicht mehr Heiligkeit war. Sondern immer war er zur gleichen Zeit heilig und liebevoll. Und so wollen wir es auch sein. Aber wir müssen versuchen, die Menschen den Mund zu schließen. Das gelingt nicht immer, das soll aber die Absicht sein. Und wenn das nicht gelingt, müssen wir auch bereit sein zu leiden. Es gibt Leute, die lassen sich nicht den Mund schließen. Dann kommt die Zeit des Leidens. Und dann müssen auch andere, mit denen wir es zu tun haben, bereit sein zu leiden. Die ganze Familien verkehren, da sind wir wieder bei der Familie. Das bedrückt Paulus, dass ganze Familien irregeführt werden. Ganze Familien will Jesus für die Gemeinde. Es ist nicht garantiert. Haustaufen gibt es nicht in dem grundsätzlichen Sinne. Es werden nur Menschen getauft, die gläubig werden. Und wenn eine ganze Familie gläubig wird, dann wird die ganze Familie getauft. Aber nicht, weil die ganze Familie getauft werden muss, sondern weil alle gläubig wurden. Ja, deshalb. Gott will die ganze Familie. Gott will die ganze christliche Familie, die ein intakte. Aber er garantiert sie nicht. Er garantiert sie nicht. Auf der anderen Seite will auch Satan die intakte Familie für sich. Und er will sie zerstören. Und heute wissen wir nur zu gut, wie ein sehr starker Angriff gestartet ist auf die Familie. Sodass unter dem Begriff Familie sogar eine andere Familie gemeint ist, durch welchen Begriff die wahre Familie zerstört werden soll. Die ganze Familie verkehren und schandbaren Gewinns halber lehren, was man nicht lehren sollte. Dieser Begriff oder dieser Ausdruck nicht lehren sollte, der auf den bin ich immer wieder aufmerksam. Für uns, wenn wir das so sagen, klingt das etwas harmlos. Da denkt man an einen Elternteil, das ein bisschen schwach ist in der Kindererziehung und sagt, Kind, das solltest du nicht tun. Ja. Das hört sich dann so erbärmlich schwach. Ich möchte mal da auftreten und ein festes Wort sagen. Mir tun solche Kindereltern leid, die selbst noch nie erwachsen wurden. Ja. Das sollte man nicht tun, Hänschen, bitte lass das doch. Ja. Nicht so, mein Paulus, das. Wenn Gott sagt, das sollte man nicht tun, dann steht seine ganze Heiligkeit und seine ganze Allmacht dahinter. Titus, diese Leute lehren, was man nicht lehren sollte. Halte dich an das Wort, Titus, und bringe es den Ältesten bei, sich an das Wort zu halten. Und was das Wort nicht fordert, das sollte man nicht lehren. Auch Petrus sagt in 1. Petrus 4, wenn in der Gemeinde per Gnadengabe etwas gesagt wird, muss es Wort Gottes sein. Es darf nichts anderes sein. Jesaja 8, Vers 20 schon im Alten Testament gesagt. Nach dem Gesetz und dem Zeugnis soll man fragen. Wenn das nicht geschieht, dämmert kein Licht, dann bleibt man im Dunkeln. Man sollte sich nach dem Wort ausrichten. Diese tun es nicht, und zwar aus eigennützigen Gründen. Einer aus ihnen, nun haben wir die zweite Gruppe, er sprach jetzt, bis jetzt, von denen, von einer kleineren Gruppe, die meint, andere belehren zu können. Die sind besonders gefährlich, aber Paulus sagt, die ganze Bevölkerung, mit der du zu tun hast, hat ihr Eigenschaften, die es erforderlich machen, für Älteste ganz besonders im Wort gegründet zu sein. Es geht immer noch um Vers 9. Halte dich an das Wort. Es geht immer noch darum. Einer aus ihnen, ihr eigener Prophet, und dies ist eine interessante Stelle für den Begriff des Propheten. Da merken wir, wie das Wort im Neuen Testament auch gebraucht wird. Es ist nicht nur der Sinn des alttestamentlichen Propheten, sondern kann auch der Sinn des griechischen Propheten sein. Das heißt, kann jemand sein, der weitergibt, was er gelernt hat oder einfach ein Sprecher des Volkes ist. Jemand, der etwas Besonderes zu sagen hat, das in die Situation trifft. Ein Sprachrohr oder ein Sprecher für andere Menschen. Hier denkt man an Epimenides, an einen sehr alten Philosophen, griechischen Philosophen, der von Kreta war, der vor langer Zeit diese Aussage gemacht hatte. Es sind wohl zwei Zitate von diesem Philosophen im Neuen Testament. Eine in der Apostelgeschichte, eins in der Apostelgeschichte und eins hier. Einer aus ihnen, ihr eigener Prophet, ihr eigener Sprecher, sagte, Kreter sind gewohnheitsmäßige Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Paulus fügt hinzu, dieses Zeugnis ist wahr, das stimmt, der hat es genau getroffen. Epimenides sagt es, Paulus sagt es auch. Und wenn Paulus das für wahr findet, dann müssen wir das Zeugnis untersuchen. Was steht hier eigentlich geschrieben? Jetzt passen Sie auf, was Ihr Text sagt. Denn in Ihrem Text darf wohl das Wort immer nicht stehen. Sonst würde es nicht stimmen. Bedenken wir, dass dieses Zeugnis zu diesem Zeitpunkt wohl gut 650 Jahre alt ist. Eine Gesellschaft, wo jeder immer lügt, besteht keine 650 Jahre. Folglich kann Epimenides nicht gesagt haben, Kreter sind immer Lügner. Und das Wort sagt es auch nicht. Das griechische Wort sagt genau nicht immer Lügner. Weshalb wir also nicht so übersetzen sollten. Gewohnheitsmäßig, ich habe es noch kontrolliert, ich habe früher immer übersetzt, bis ich nochmal nachschlug und dann merkte ich, das Wort bedeutet eigentlich gewohnheitsmäßig. Das heißt, sehr oft, es war eine Gewohnheit und diese Leute kennt man, ja. Leute, die sehr schnell, das ist eine Gewohnheit bei ihnen zu lügen. Gewohnheitsmäßige Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Ich sagte 650, gut 650 Jahre. Jetzt sagt Paulus zu Titus, bedenken wir jetzt, dieses Zeugnis ist wahr, Punkt. Neuer Satz und neuer Teil des ersten Kapitels. Aus diesem Grunde weise sie mit Schärfe zurecht. Moment einmal, Paulus. Erwartest du in der Tat, dass eine ganze Kultur, die während Jahrhunderte geprägt war, jetzt von heute auf morgen anders wird? Ja, hätte Paulus geantwortet. Ich erwarte es. Nicht, weil die Kreter besondere Anstrengungen machen müssen. Die sollen sich nicht auf die Beine machen und jetzt wirklich mal was anderes machen. Nein, nein. Paulus erwartet es vom Evangelium, Vers 11, in Kapitel 2. Kapitel 2, ab Vers 11, wird die Antwort geben auf dieses Problem. Es ist erschienen, meine lieben Geschwister, das macht Hoffnung. Manch ein Missionar stößt auf eine Kultur von lauter schwachen Menschen, trunksüchtig, sexuell geschwächt, in jeder Hinsicht unfähig, gerecht zu leben, unzuverlässig von Anfang bis Ende. Und wenn das Evangelium hinkommt, kann in kurzer Zeit Neues geschehen. Unsere Kinder wollten einmal nach Irian Jaya als Missionare gehen. Leider sind sie nicht angekommen. Sind nicht vom Fleck gekommen. Aber ich habe mich dann einige Zeit etwas mit diesem Land befasst. Wenn man dann hört, wie Heiden aus der Steinzeit in kurzer Zeit stark werden. Männer werden jetzt Ehemänner. In jener Kultur lebten die Männer alleine in ihrer Hütte und die Frauen für sich. Und da kann man sich vorstellen, was für Eheleben das gibt, was für Familienleben das gibt. Sünde bis da hinaus. Auch wenn das Evangelium an sie gelangt, dann kleiden sie sich vorher fast nackt. Dann kleiden sie sich, es entsteht Eheleben, Männer lernen ihre Frauen zu lieben, Frauen lernen ihre Männer zu lieben, sie lernen ihre Kinder zu erziehen, sie werden zuverlässige Menschen. Ich kannte eine Missionarin, die war in Afrika jahrelang tätig gewesen. Die hat in einer sehr niedrigen Kultur Händels Halleluja mit ihnen geübt. Und die konnten das singen. Wo das Evangelium hinkommt, da kann eine Kultur in kurzer Zeit auf den Kopf gestellt werden. Nein, auf die Beine. Ja. Die heilsame Gnade Gottes ist in der Tat heilsam. Und wenn wir jetzt bedauern, dass wir in einer Zeit leben, die nicht mehr dieselbe ist wie vor 30, 40 Jahren, und die Älteren schauen dann manchmal mit Sehnsucht zurück nach einer Zeit, wo es noch Zuverlässigkeit war, wo man eine Tür nicht abschließen musste, wo man das Auto offen lassen konnte, wo man ein Paket hinstellen konnte, das blieb da liegen, ja, bis der Rechtmäßige es abholte. Die Zeiten sind vorbei, wo Arbeiter belastungsfähig waren, belastbar waren. Einer unserer Professoren an der Akademie sagte, mit den verschiedenen Wellen, mit den verschiedenen Jahrgängen merkt man die vermehrte Schwäche. Es ist nicht mehr dieselbe Generation. Ja. Wenn wir das bedauern, dann wollen wir Mut fassen. Halte dich an das Wort Gottes, an das Muster, sagt er zu Timotheus, halte dich an das Muster gesunder Worte. Ich bin oft mit Problemen konfrontiert, die überwältigen, die unmöglich sind. Und dann sage ich mir, Brüder, die Lösung ist einfach diese, das Wort verkünden, das Wort in den Raum stellen. Und dann kann der Heilige Geist arbeiten. Nicht Psychologie, nicht viel Beratung, nicht große Seminare, nicht Tricks und Methoden lernen, das Wort Gottes. Und in diesem Wort ist der Heilige Geist. Und wenn dieses Wort gesagt wird, dann ist eine Person da und sie beginnt an uns zu wirken und unser Denken umzuformen. Und dann wird man willig oder man sagt nein. Aber dann wird gesiebt, dann wird gesichtet und dann kann etwas geschehen. Ich will uns Mut machen. Dieses Zeugnis von Epimenides hat mich gerührt, beziehungsweise das Wort von Paulus hinterher. Dieses Zeugnis ist wahr, aber Titus, weise sie mit aller Schärfe zurecht. Entschuldigung. Das heißt nicht rücksichtslos, nein, mit Rücksicht. Auch die Kreter waren im Bilde Gottes geschaffen. Auch sie muss man wie Bilder Gottes behandeln. Aber mit Bestimmtheit, mein lieber Freund, so sagt der lebendige Gott, und er ist nicht nur der Gott Israels, er ist der Gott aller Menschen. Du und ich werden eines Tages vor ihm stehen. Und Jesus ist für dich gestorben und er ist auferstanden und seinen Heiligen Geist hat er gesandt. Und der kann dir helfen, Bruder. Steh auf.